Wirtschaft, Politik und Zeitgeist. Oliver Pesendorfer im Gespräch mit Menschen, die etwas bewegen. Hintergründe, Haltung, Persönliches. Wirtschaft, Politik und Zeitgeist auf Radio Frequenz.
Heute habe ich wieder einen lieben Gast bei uns, den Ronald Reuer. Er ist 35 Jahre jung, lebt in Rormoos, ist ein gelernter Handwerker und seit 7 Jahren mit dem Herzblut Imker. Und betreibt nebenbei Zimmervermietung und macht auch viele andere Produkte aus Bienen, Honig und alles, was dazugehört. Ein Gespräch über Bienen als Lebensschule, das hören wir heute. Wertschätzung für Lebensmittel und Produkte mit echter Handschrift. Ronald, herzlich willkommen bei uns. Erzähl einmal, wie bist du Imker geworden?
Ja, erstmal danke für die Einladung. Es freut mich voll, dass unsere Wege sich wieder kreuzen. Ich bin Imker geworden, das mache ich jetzt so 7 Jahre, glaube ich. Ich habe daheim einen Bauernhof übernommen. Der Opa hat immer schon Bienen gehabt. Und ich habe ihm halt einfach zugeschaut, weißt du, die Bienen sind halt immer da. Man weiß halt schon ein bisschen was über Bienen, aber nicht so richtig. Und der Opa, und ich habe mal beobachtet, wie fasziniert er um seine Bienenarbeit, wie der einfach so fast süchtig danach ist, gell? Im Frühling schon, wie der einfach zu den Bienen hingeht, wie nervös dass der ist in der Schwarmstimmung. Und nachher habe ich mir gedacht, jetzt interessiert es mich doch auch ein bisschen. Dann habe ich mir YouTube-Videos angeschaut, Bücher gekauft, Bücher drüber gelesen und bin ich selber voll angefixt worden und bin jetzt voll reingekippt. Und dann habe ich den Opa gefragt, ob ich helfen kann. Und somit hat eigentlich die Laufbahn gestartet.
Erzähl einmal, du bist ja, was ist der Job eines Imkers? Du bist ja Chef von 3 Millionen Mitarbeitern, die nicht, also krank werden können sie schon, aber sie können nicht schwanger werden, haben keinen Urlaub, arbeiten nicht nur 120 Stunden oder so in der Woche, sondern die arbeiten ja wahrscheinlich Tag und Nacht, oder?
Ja, die arbeiten wie ein Schweizer Uhrwerk. Aber der Job von einem Imker ist eigentlich, weil arbeiten dann selbstständig, nur man muss eben vor die Krankheiten schützen, pflegen, schauen, dass sie eigentlich genug Futter drinnen haben, dass sie über den Winter kommen, dass es einfach ein vitales Volk ist und man macht einfach gezielte Eingriffe, wie man es halt einfach ein bisschen unterstützen kann.
Das große Bienensterben ist sehr bekannt aus den Medien. Was ist da dran? Gibt es das wirklich und warum ist das so in aller Munde?
Ja, genau. Also das ist eh aktueller denn je zuvor, weil das ein Thema zum Beispiel ist die Varroamilbe. Die ist vor 40 Jahren ungefähr eingeschleppt worden aus Asien. Und die unsere Bienen, die europäischen, können nicht umgehen damit. Jetzt muss man es eigentlich so ein Behandlungskonzept über das ganze Jahr ziehen, damit man die wieder minimieren kann. Die bringt man nie ganz raus, die ist immer im Volk drinnen, wo man gar nichts tut, geht es ein. Wenn ich quasi jetzt gar nichts behandelt, kann es sein, dass ich im Herbst schon ein Drittel weniger Bienen habe. Oder Völker habe eigentlich, muss man sagen. Und über den Winter sind es dann wahrscheinlich noch mehr weg. Und der zweite Punkt vom Bienensterben sind die Monokulturen. Das ist auch ein Riesending, weil halt einfach bei uns, oder bei uns nicht, im Ennstal geht, da muss man echt sagen, das ist halt nur ein heiliges Gebiet. Aber überall, wo Agrarkultur ist richtig großflächig, wo einfach hektarweise eine Pflanze angebaut wird, da ist halt einfach, wenn die aufhört zu blieren, verlieren die ganzen Bienen, Wildbienen, Insekten eigentlich die Lebensgrundlage.
Das heißt, denen fehlen die Blüten?
Genau.
Zum Bestäuben und auch als
Lebensmittel. Vielfalt einfach, ja genau. Bei uns, weil ich vorher gesagt habe, das ist ein heiliges Gebiet, gell, das ist die ganze Bergregionen und so, da blüht ständig was. Vom Frühjahr weg bis in Herbst rein ist da ständig irgendwas am Blühen oder es stehen nur Felder dort, die was nicht gemacht worden sind. Also die finden immer irgendwas. Und der dritte Punkt vom Bienensterben ist dann sicher die Pestizide und die ganzen Pflanzenschutzmittel.
Du hast von Behandlung gesprochen gegen das Bienensterben. Was gibt man da den Bienen oder wie machst du das?
Genau. Ja, ich fange eigentlich so im Frühjahr an, da gibt es so Oxalsäurepräparate, was man eigentlich drüber träufelt, da wo einfach die Milben sterben oder abfallen. Und im Sommer, das kann man während der Honigernte eigentlich nicht machen. Während der Honigernte tut man biologische Anwendungen machen, wie zum Beispiel, man nimmt Tronenbrot, wo die Milben drinnen sind, kann man raus tun. Oder man macht Ableger, wo man quasi einfach schon einen Großteil von den Milben rausnimmt, neue Ableger macht und die dann behandeln kann. Und die Mutterfallknochen ab dem Abschleudern fängt man eigentlich an mit Ameisensäure rein. Das ist halt, sind organische Säuren, muss man sagen, aber die Bienen freuen sich nicht drüber, natürlich, gell? Aber die Milben minimiert man und somit schützt man halt einfach die Bienen.
Das heißt, man kann sagen, das bleibt biologisch, das Produkt.
Ja.
Genau, das heißt, ohne chemischen Zusatzstoff.
Genau, ja. Das ist sowieso, ich bin Bio-Imker und das ist sowieso verboten. Also, das sind die zwei Sachen, Oxalsäure und Ameisensäure sind erlaubt, sind auch organische Säuren. Und alles andere ist eigentlich, chemischen Sachen sind die verboten.
Was würdest du dir wünschen, wenn man von Bienensterben spricht, dass man etwas ändert?
Ja, ich meine, es ist schwer zum Sagen, gell, gegen Monokulturen. Ich wünsche mir, dass man einfach ein bisschen mehr, wo es eh schon hingeht von der Politik her, dass man einfach mehr Grünland stehen lässt, dass das so kleine Stickerl stehen lässt, dass mehr Blumen, mehr Blüten, einfach mehr Vielfalt wachsen kann. Zum Beispiel die ganzen englischen Gärten in den Gemeinden, gell, muss eigentlich auch nicht alles gemacht werden. Müsste nicht. Also es braucht kein super schöner Rosen sein, weil man da einfach so Blühstreifen stehen bleiben. Ist auch schön, freuen sich die Bienen drüber.
Also ich erinnere mich, ich bin ja in Niederösterreich aufgewachsen, da gibt es sehr viel Monokultur, vor allen Dingen Gugurz und Weizen. Wenn du durch die Wiesen schlenderst, findest du keine einzige Blume, nur Gras. Das heißt, wenn man jetzt eine Biene ist, wo findet man dann seine Nahrungsmittel?
Ja, eben gar nicht. Und das ist das Massensterben eigentlich von den ganzen Insekten, Wildbienen.
Das heißt, es bringt nichts, wenn ich jetzt reihenweise Bienenstöcke aufstelle, damit die Bienen überleben, wenn ich keine Blumen pflanze.
Genau.
Wie könnte man die Politik davon überzeugen, dass das sinnvoll ist?
Es geht eh hin in so eine Richtung. Man hat jetzt die 7% als Landwirt, muss man 7% zur Biodiversitätsflächen anlegen, was wiederum wir als Imker, gell, das habe ich jetzt auch schon mit ein paar Imkereien geredet, da aus Niederösterreich und Oberösterreich, die was gesagt haben, das fällt einem auf. Weil die weniger einfordern müssen, weil die Bienen halt mehr finden, plötzlich. Das sind 7% von den Flächen, wo es einfach die Bauern stehen lassen müssen oder so neuwöchiges Mähverbot haben zwischendrin. Die Mahnarme warten 9 Monate, dürfen zur zweiten Nutzung machen. Und allein so kleine Kleinigkeiten ändern schon viel.
Das heißt, nur 7% wirken sich da schon so aus. Genial.
Ja.
Du hast vorher das Wort Wildbienen gesagt. Was ist der Unterschied zwischen der Biene im Bienenstock und einer Wildbiene? Lebt
genau,
die im Wald, oder?
Ja, unter anderem die Honigbienen sind die, was man eigentlich, die Nutztiere, was der Imker hat. Und alles andere sind Wildbienen, wie die Hummel zum Beispiel. Es gibt in Österreich 250 verschiedene Bienenarten. Und die leben halt im Wald, im Boden, die bauen sich in Löcher irgendwo ein Nest, in Staubbienen. Also das gibt verschiedenste Orte, so Solitärbienen sind das teilweise. So einfach die Hummel zum Beispiel lebt da in so einem Staat. Und es gibt halt einfach verschiedenste Arten. Aber nicht nur Bienen, sondern auch Fliegen, Wespen, dann die ganzen anderen Fluginsekten, Heuschrecken, es betrifft eigentlich alle. Also das darf man jetzt nicht so pauschal sagen, nur die Honigbiene ist betroffen, sondern es sind eigentlich alle Insekten betroffen.
Gehört da die Hornisse auch dazu?
Ah, ja, genau.
Die riesengroße, was jeder fürchtet, ja.
Die ist gar nicht so arg eigentlich.
Stimmt, die ist eigentlich sehr zahm.
Ja.
Wespen, was ist der Sinn einer Wespe? Man ärgert sich immer, weil es so viel gibt und irgendwo dann Neste bauen und wenn man isst im Sommer ständig da sind.
Ja, nein, steht auch unter Naturschutz, weil die sind auch voll wichtig eigentlich. Die essen wiederum die ganzen Gösen und so. Die sind ja auch wieder Fleischfresser teilweise. Und die sind zwar lästig, aber sind auch Nützlinge.
Ah, ich mag keine Gelsen, das hört sich gut an. In Zukunft werde ich Wespen fördern, damit sie die Gelsen fressen.
Wie Spinnen muss man eigentlich auch pflegen?
Es gibt eine Vielzahl von Honig im Handel. Was ist da der Unterschied?
Genau, Honig sitzt eigentlich aus dem zusammen, wo es halt um die Bienenvölker herum wächst. Also Blütenhonig in unserer Region zum Beispiel ist, dass die ganzen verschiedenen Blütenarten, was auf die Wiesen wachsen, Obstblüte, alles, was du siehst vom Frühjahr weg. Und dann gibt es bei uns auch noch diese Delikatesse, der Waldhonig. Das ist halt von Fichten, Tannen, teilweise auch Ahorn. Und das ist halt auch, also sehr, sehr herber Honig, voll gut. Und dann gibt es halt noch die ganzen reinen, die sortenreinen Honige, wie Kastanienhonig, Rapshonig, Lindenblüten, was weiß ich, gibt es alle möglichen verschiedenen Arten, die was halt dort sind, wo halt nur das herumbliert. Bei uns gibt es das nicht. Genau, und nachher gibt es halt noch zum Beispiel Manuka-Honig, ist sehr bekannt, kommt aber aus Australien oder Neuseeland, weil da die Pflanzen, die sind auch so Bäume, was da wachsen, und die sind halt so sehr antibiotisch und entzündungshemmend, also das sagt man denen Honig nach.
Ist ein sehr teurer Honig.
Ja, genau.
Welche Produkte kannst du dann noch produzieren aus Honig oder was die Biene noch produziert?
Ja, bei mir war es so, dass ich eigentlich am Anfang, wie ich angefangen habe, habe ich da gehabt, 5 Bienenvölker. Und da habe ich natürlich nie so viel Honig ernten können. Dann war der Honig gleich einmal ausverkauft. So schnell habe ich nicht einmal schauen können, war der weg eigentlich. Ich habe auch nicht viel gehabt. Und nachher habe ich mich eigentlich beschäftigt damit, was man sonst noch alles machen kann. Weil man erntet ja Bienenwachs. Das kriegt man auch jetzt ja raus. Dann gibt es Propolis, was man aus dem Bienenvolk raus ernten kann. Es gab halt noch Pollen, das geht vielleicht nächstes Jahr an. Und dann gibt es noch Gelee Royal, macht man bei uns nicht, weil die Arbeitsaufwand zu hoch ist. Aber jedenfalls habe ich nachher angefangen, recht früh schon, dass ich mich beschäftigt, okay, was kann man mit den ganzen Erzeugnissen von den Bienen, was kann man da noch kreieren? Und dann bin ich eigentlich auf die Naturkosmetik gestoßen und habe einen Lippenbalsam gemacht mit Propolis, Honig, Bienenwachs und Olivenöl, sind 4 Zutaten drin, und der funktioniert halt voll gut. Und jetzt beschäftige ich mich halt schon immer, oder seit 7 Jahren, mit irgendwelchen Produkten, was ich daraus machen kann. Zum Beispiel Bienenwachskerzen.
Und Propolis hilft bei?
Ja, Propolis ist entzündungshemmend, antiviral, also die sind, hat ganz arge Eigenschaften, weil die Bienen das selber, das ist eigentlich ein Arzneimittel von den Bienen selber, die pinseln das im Volk innen alles aus, und Flugschneisen auch. Das ist wie so ein Seuchenteppich. Und die Bienen drüber krabbeln, sterben die ganzen Bakterien ab, weil sonst in so einem Volk, das relativ warm und feucht durch den Nektar, der was eingebracht wird, da würden ja die Viren und Pilze und alles entstehen, oder Bakterienkulturen entstehen. Und da schützen sie sich selber mit dem Propolis eben davor, dass sie nicht krank werden.
Genial, wie das die Natur selbst in die Hand nimmt,
oder? Ja, und ohne Menschen.
Ohne Menschen. Und was kann das Gelee Royal so?
Ja, genau, das ist der Stoff eigentlich, mit dem die Königinnen aufzogen werden. Das ist ja, es gibt befruchtete Eier, nicht befruchtete Eier im Bienenvolk. Die Befruchteten werden zur Arbeiterin, die gingen dann die ganzen Stadien durch. Die Unbefruchteten werden Drohnen, das sind die männlichen, die haben eigentlich nur eine Mutter. Und die Befruchteten, wenn das Ei quasi oder die Larve mit Gelee Royal gefordert wird, dann wird das zur Königin, dann hat die einen größeren Körperaufbau, entwickelt den Legeapparat zum Eierlegen und so weiter. Also das ist eigentlich ein bisschen ein arger Stoff, weil der ändert einfach vom gleichen Ei, nur über das Futter wird entsteht statt der Arbeiterin der Königin.
Habe ich dich jetzt richtig verstanden? Nur die weiblichen Bienen arbeiten?
Nur die weiblichen arbeiten, ja. Die männlichen sind nur dazu da, dass das Erbgut weitergeben. Die begatten eigentlich nur die fremden Königinnen, sterben dann danach ab und die geben eigentlich nur das Erbgut weiter. Und die weiblichen gehen dann die ganzen Stadien durch von Armenbienen, Wächter, dann die, was den Nektar umarbeiten zum Honig, was intern arbeiten, bis zum Schluss noch an die Nektarsammlerinnen, die was wirklich rausfliegen und so lange Nektar eintragen und Pollen eintragen, bis sie halt eigentlich irgendwann auf natürliche Weise verenden.
Das ist ja eine richtige Fabrik.
Ja,
da arbeiten so viele verschiedene.
Rucki zucki dahin.
Das wusste ich nicht, aber das hört sich sehr interessant an.
Und ein weiteres Produkt ist dann noch der Pollen. Die wird auch gesammelt, ich meine, das kennt jeder Allergiker. Das ist einfach das, was du da siehst, der Staub quasi. Und die Bienen sammeln das mit einem Haarkleid. Also wenn sie Nektar sammeln, dann nehmen sie den Pollen automatisch mit. So werden ja auch die ganzen Blumen befruchtet. Das ist ja das quasi mit Bienen und Blumen, das Thema. Und jedenfalls, die nehmen das im Haarkleid mit, sammeln das dann eigentlich auf die Füße, lagern sie so ab zu so kleinen Kugeln und nehmen es mit ins Volk rein. Im Volk wird das dann auch eingelagert, das wird fermentiert und nachher wird das so nach und nach in kleinen Larven gefordert als Eiweißquelle. Menschen können das auch ernten und nutzen, weil es halt für Menschen auch gesund ist. Die ganzen Mineralstoffe, Vitamine drinnen und halt auch ein bisschen Eiweißquelle.
Wie gibt es das im Handel?
Das sind eigentlich so die kleinen Kugeler. Das ist wie das, was auf die Füße haben und abstreifen. Genau so kann man die Kugeln ernten dann und trocknen und dann gibt es wie so als Nahrungsergänzungsmittel.
Du hast vorher ein Produkt erwähnt, den Lippenbalsam, der aus Bienenwachs und anderen Produkten besteht. Wie unterscheidet sich der zu dem in üblichen Handel befindlichen? Ich habe ja mal gehört, es gibt so Lippenbalsam, die süchtig machen. Ist das hier auch der Fall?
Und der macht absolut süchtig.
Im positiven Sinne.
Mir hat letztes Mal gesagt, der Stocker Marc, liebe Grüße, der hat mir letztes Mal was Witziges gesagt, weil er gesagt, leider funktioniert der einfach so gut, jetzt muss er den kaufen, weil er halt doch teurer ist wie die handelsüblichen. Jetzt hat mir der einfach gesagt, ja, leider funktioniert der so gut, jetzt muss er den immer einfach kaufen, wenn er zieht. Aber das ist genau der Grund, weil das ist, sind vier Inhaltsstoffe drinnen. Im Prinzip kann man essen auch, weil das sind einfach Lebensmittel. Nur das Arge ist, wie ich den produziert habe früher, wie ich da getüftelt habe an der Rezeptur und dass der halt die Konsistenz hat, die richtige. Und habe ich den aufgeschmiert auf die Nacht und in der Früh habe ich immer noch gedacht, ich habe immer das gute Gefühl oben. Nicht so wie bei anderen, wo das sofort wieder trocken ist, sondern ich habe allweil nur so ein bisschen so Geschmeidigkeit auf die Lippen oben. Habe ich gedacht, das ist arg eigentlich, wie das funktioniert mit so einfachen Mitteln.
Und die im Handel befindlichen Lippenbalsam, was ist da drinnen?
Ja, viel mit Vaseline, was das auf synthetischen Stoffen basierend. Und das ist halt bei der Naturkosmetik nicht.
Naturkosmetik habe ich ja gelernt beim letzten Beitrag, dass das sehr aufwendig ist, dass man das alles zertifizieren muss und unter hygienischen Bedingungen herstellen muss und dass das sehr aufwendig ist.
Es war so kompliziert, wie ich das angefangen habe. Das war eh arg eigentlich, dass ich das so durchgezogen habe, weil ich da kurz vorm eigentlich aufhören war. Da habe ich in Österreich überall durchtelefoniert, wie ich das auf den Markt bringen darf. Produzieren habe ich können. Aber ob ich das machen darf, was ich da brauche, keiner hat mir helfen können. Irgendwann war ich bei dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn mir keiner helfen kann, dann schreibe ich einfach drauf, das ist ein essbarer Stift. Weil Lebensmittel darf ich verkaufen. Das war das Ding. Und dann bin ich zu einer Frau gekommen, die Lebensmittelbehörde in Graz unten. Und die hat mir nachher eine Liste geschrieben, was ich alles tun muss, was ich zertifizieren muss, welche Laborberichte ich brauche, wo ich mich anmelden muss. Und die hat mich dann auch geprüft daheim, dass die Herstellungsstätte passt und so weiter. Und das hat dann funktioniert. Dann habe ich mich da durchgewurschtelt. Und dann habe ich es jetzt als nicht essbaren Stift, aber es ist einfach jetzt eine Naturkosmetik.
Ist dann deine Botschaft an die Politik, dass man es einfacher machen soll oder ist das schon gut so, dass das so streng ist?
Ja, es ist schon gut wahrscheinlich. Es macht schon Sinn. Es wird ja irgendwo herkommen. Ich denke mal, das ist ein Fall von Naturkosmetik, was man jetzt essen kann. Da kann nicht viel schief gehen. Da kann nicht viel passieren. Nur was ist mit der anderen Kosmetik, wo halt einfach uns Stoffe zusammenmischt, die halt einfach reagieren miteinander. Da muss man da aufpassen. Da darf man nicht als Laie irgendwie irgendwas erfinden oder auf den Markt bringen. Das, was dann einfach gesundheitsschädlich ist. Also es ist schon gut, dass das ein bisschen reglementiert ist.
Ich habe ja auch einmal gehört, dass zum Beispiel bei einem ätherischen Öl, wenn da nur, ich glaube, 30% drinnen ist, dann darf man es schon als 100%ig ätherisches Öl bezeichnen. Und da glaube ich, dass eine Regulierung dann schon irgendwo ganz gut ist, dass man das noch strenger kontrolliert.
Ja, das ist das Gleiche wie Bio-Kontrollen machen auch Sinn, dass wenn du da nichts kontrollierst, wenn da keine Regeln dahinter sind, dann hat das Produkt auch keinen Wert am Schluss. Weil dann kann jeder alles überall draufschreiben.
Biologisch ist ja, glaube ich, in Österreich ganz gut im Vormarsch.
Ja.
Im Gegensatz zu anderen Ländern.
Ja, und am Anfang habe ich halt wenig Honig gehabt und dafür habe ich mich halt voll auf die anderen Produkte gestürzt, dass ich sage, okay, was kann ich alles rausholen, was kann ich alles mit den wenigen Produkten wie Honig, Bienenwachs und so weiter, was kann ich mit dem alles machen und kreieren.
Die Sendung heißt ja auch Wirtschaft. Es geht ja eben auch um den wirtschaftlichen Aspekt, wenn man etwas bewegt oder etwas Neues auf den Markt bringen möchte. Und oft ist es auch schwierig, Produkte im Markt zu positionieren, speziell wenn man vielleicht als kleiner Handwerker, Produzent auf dem Markt will, ist es oft schwierig, gegenüber den großen Riesen etwas auf dem Markt zu positionieren. Du hast ja darüber auch Gedanken gemacht, wie der Vertrieb stattfindet von Honig und von Lippenbalsam. Erzähl einmal deine Erfahrungen, wie du da vorgegangen bist.
Ich habe damals noch neben der Imkerei eigentlich, wie ich da angefangen habe, habe ich mich noch voll interessiert für Onlinehandel generell und Marktplätze. Ich habe mich einfach interessiert, darum habe ich mir einfach geschaut, habe ein Produkt gesucht, was ich verkaufen konnte online, damit ich mir da einfach was aufbauen kann. Irgendwann ist es mir gekommen, okay, produziere auf einer Seite, produziere ich das geilste Produkt wie den Lippenbalsam und Honig und so weiter. Und dann habe ich das Know-how noch aufgebaut mit dem ganzen Onlinehandel. Und dann habe ich das einfach probiert. Man dachte, jetzt baue ich mir da eine Marke auf und die ganze Imkerei. Habe da die Produkte entwickelt. Dann am Anfang war das Thema eben, Honig war gleich einmal weg, weil ich halt so wenig gehabt habe. Was kann ich machen? Dann war das der Lippenbalsam. Den habe ich in größeren Mengen anbieten können. Bin auf Marktplätze gegangen, bin auf in meinen eigenen Online-Shop rein. Und dann habe ich halt angefangen, dass ich da immer mehr so Produkte ausbaue. Und mittlerweile habe ich mir halt da auch aus wirtschaftlicher Sicht, habe ich mir so jetzt meine Imkerei aufbauen können, sehr modern, sehr groß, dass ich mittlerweile auch nur Honig produzieren kann.
Das heißt, war das ein schwieriger Weg, der Onlinehandel, oder war das einfach für dich?
Ja, es war, wie soll ich sagen, durch das, dass es einfach eh meine Leidenschaft war, habe ich das lange Zeit neben meinem Beruf gemacht einfach. Nebenbei, da kann man nicht sagen, dass es schwierig war, das ist halt einfach so nebenbei gegangen, ohne Risiko. Seit 2020 mache ich das, habe ich mich dazu entschlossen, es war halt Corona ein bisschen der Auslöser, weil da war ich noch 50-50 mit meinem alten Job, wo ich war, und dann schon die Marke, trotzdem habe ich schon Potenzial gesehen, okay, das könnte schon bergauf gehen. Dann habe ich mich dazu entschieden, passt, all in, ich mache jetzt nur noch das. Und es ist schon schwierig, kann ich jetzt auch nicht sagen, dass es leicht ist, weil man halt einfach auf einmal, man muss halt eine Masse verkaufen, man muss wirtschaftlich denken. Vorher ist es so ein Hobby und da tut man irgendwie so dahin, weil man ist halt schon stark von der Natur beeinflusst. Dann hast du einmal ein Jahr, wo gar kein Honig ist, wo nichts ist. Du hast halt schon Rückschläge. Aber das ist halt, weiß nicht, ich glaube, wie bei jedem anderen Selbstständigen auch, so Höhen und Tiefen. Eine Achterbahnfahrt.
Kannst du anderen Jungunternehmern in Österreich einfach einen Tipp geben, wie kann ich da dranbleiben, wie kann ich das umsetzen?
Ja, das ist das Wichtigste, einfach das dranbleiben, Fokus haben auf ein Ding, vielleicht wirklich ein Produkt machen, das dafür optimieren bis zum geht nicht mehr und das vermarkten. Auf den einmal bleiben, Marke aufbauen, voll wichtig. Also dass das einfach einmal, und was auch wichtig ist, die Botschaft dahinter irgendwie verstehen lassen. Was die einfach sagen, da steht wer dahinter, das ist jetzt nicht ein x-beliebiges Produkt, das was irgendwo hergeholt wird, sondern da steht wirklich tatsächlich wer dahinter, der was das produziert. Weil das ist, glaube ich, auch, oder sollte in so eine Richtung gehen, dass das auch wirtschaftlich in Österreich einfach relevanter wird, dass man sagt, mit jedem Kauf unterstützt man irgendeine Familie im Hintergrund. Die Natur, die regionale Wirtschaft, wo der wohnt oder wo die Firma steht, das ist ja alles relevant.
Das heißt, wenn man einnimmt, auch teilen.
Genau.
Und der Vision treu bleiben, der Quelle treu bleiben, ja. Und konsequent bleiben.
Ja, genau. Durchhaltevermögen braucht man halt.
Im letzten Beitrag hatte ich zwei junge Damen hier, die über ein Produkt sprachen, das nennt sich Oxymehl. Da ist auch Honig drinnen. Kennst du das?
Mhm, kenne ich. Habe ich letztens das erste Mal genommen. Schmeckt irgendwie witzig. Aber es sollte halt extrem helfen und das Immunsystem stärken.
Wenn man dir so zuhört, merkt man die Leidenschaft und die Freude, die du hast dabei. Wenn man so von Lebensmitteln spricht, Lebensmittel sagte schon der Name, das sind Mittel zum Leben, vermisst du da nicht immer auch die Wertschätzung von den Menschen gegenüber den Lebensmitteln? Ich beobachte das oft, wenn ich bei der Kasse stehe, zum Beispiel bei einem Lebensmittelmarkt, wie die Mitarbeiter dort so die Lebensmittel rüberschmeißen, nachdem sie gescannt worden sind, wo ich mir jedes Mal denke, das ist ein Lebensmittel und wo bleibt da die Wertschätzung? Wie siehst du das?
Ja, es ist ein bisschen traurig, weil einfach die Lebensmittel ist das Wichtigste, was wir haben. Wir brauchen es, jeder braucht es. Die Wertschätzung ist nicht so ganz gut. Also es ist vielen wurscht, was essen und trinken und so weiter. Und was mir halt aufgefallen ist, bei meiner ganzen Firma, bei meinem Unternehmen, das ist halt das beste Beispiel, ich verkaufe Kerzen oder produziere Bienenwachskerzen und da ist der Preis mehr oder weniger wurscht. Oder halt, wenn ich da um 2 rauffahre, ist wurscht. Beim Honig ist es tragisch. Und dann denke ich mir halt, okay, wie viel Zeit muss ich denn das Glasl Honig reinstecken, wenn die Bienen eh die Umwelt, und was bringt das? Das hat einen riesen Nutzen. Und da muss man halt trotzdem immer so, man merkt es halt, wenn die Kunden hergehen, die vergleichen halt schon, weil sie halt die Preise vom Supermarkt kennen. Natürlich ist meiner teurer, gell, und dann kann nicht noch teurer sein. Und dann hast du halt im Gegenzug die Bienenwachskerzen, was halt wieder eigentlich, was jetzt keiner braucht zum Leben. Da ist dann wieder mehr oder weniger wurscht dann, was kostet, weil das ist halt einfach ein bisschen so ein Luxusartikel und da ist einfach, das ist entkoppelt.
Du meinst, beim Lebensmittel schaut man auf jeden Cent und bei Gadgets ist es egal, was es kostet.
Ja, genau, so ungefähr.
Das heißt, man sollte wieder zurückfinden zu mehr Wertschätzung.
Genau, und das ist das Thema immer, wenn die Menschen sparen müssen, sparen sie das allererste von uns beim Supermarkt. Kriegst du es auch unmittelbar mit. Du kaufst billiger hin, dann zahlst weniger. Aber trotzdem hat jeder ein Handy eingesteckt, was wurscht, das ist Geld. Weißt du, was ich meine? Das ist halt einfach so, das hat keine Relation mehr. Also es wird halt da gespart, wo es eigentlich eh schon recht günstig ist. Wo man echt sagen muss, da dahinter, der, mit den Lebensmitteln, das ist halt einfach eine riesen Basis, was man halt einfach erhalten muss in Österreich oder generell überall. Und dann gehört da eigentlich ein bisschen mehr Wertschätzung rein, als wie auf die anderen Sachen, wo es eigentlich keiner so richtig hundertprozentig braucht.
Wenn ich jetzt ein Glas Honig in die Hand nehme, kannst du da ungefähr sagen, wie viel Arbeitszeit und Aufwand man als Imker in ein so ein Glas Honig ungefähr hineinsteckt?
Kann ich nicht genau sagen jetzt auf ein Glasl, aber es ist schon so, dass man sagen kann, dass man nicht ganz rechnen darf. Man darf nicht die Arbeitszeiten rechnen von sich selber.
Sonst wäre es unbezahlbar.
Das ist das. Weißt du, ich darf jetzt nicht Stunden schreiben anfangen. Will ich auch nicht, weil das ist einfach immer noch meine Leidenschaft und das mag ich immer noch gern. Dann nehme ich mir Zeit, wenn ich bei den Bienen bin. Aber du darfst jetzt niemals auf das Produkt rechnen, wie zum Beispiel auf die Kerzen rechnen. Weil die Kerzen weiß ich genau, was habe ich da für Gefäß, was kostet das, wie viel Bienenwachs brauche ich, was brauche ich für einen Docht, wie viel Zeit stecke ich rein, kann man einen Preis kalkulieren. Wie jedes Handwerk, wie jedes andere Unternehmen. Bei Lebensmitteln, Landwirtschaft generell, muss man immer vorsichtig sein, da darf man gar nicht zu viel einrechnen, weil das kriegt man nicht.
Das heißt, man sollte eigentlich, wenn man so ein Glas Honig in die Hand nehmen würde, spüren, die Leidenschaft, die Freude, die da drinnen steckt, um das Produkt zu produzieren und nicht den materiellen Vordergrund.
Ja, genau.
Bei uns geht es ja auch um die Politik. Was wäre dein Wunsch an die Politik oder was könntest du generell zum Zeitgeschehen sagen?
Ja, es ist prinzipiell, wird viel gemacht, im Thema Nachhaltigkeit wird eh viel gefördert oder ist schon viel gefördert worden, das was sehr positiv auf mein Unternehmen auch auswirkt, wo man echt sagen muss, die Gesellschaft geht schon ein bisschen bewusster um mit dem ganzen Thema. Das wird schon eigentlich ein bisschen kommen alles, insbesondere Politik, wo ich mir denke, so, die Imkerei eh gut und schön geht, aber Selbstständigkeit ist jetzt schon ein bisschen, es ist bürokratisch, sagen wir so. Es wird nicht ganz leicht gemacht. Weil man muss schon sehr ehrgeizig sein, sehr diszipliniert, sehr fokussiert, damit man das durchzieht, damit man wirklich sich ein Unternehmen aufbaut.
Alle Gäste, die ich habe, sagen, bitte weniger Bürokratie, weniger Aufwand.
Ich tue gerne arbeiten. Also ich bin gerne bei den Bienen draußen, ich produziere gerne, ich tue gerne arbeiten. Was einfach heißt, ist einfach so Steuerthemen, Buchhaltungsthemen, Verwaltungsthemen. Und das heißt halt einfach viel. Und mittlerweile sitze ich echt viel im Büro.
Musst du auch Statistiken ausfüllen oder irgendwelche Daten bekannt geben?
Ja, klar, weißt du, über die ganze Landwirtschaft, über die AMA und so weiter, alles, was so quasi an Förderungen einer kämen, musst natürlich alles beantragen. Und wir sind halt einfach alle Themen, was halt so als Selbstständigen eintrifft.
Wenn ich heute einen Politiker hören würde, was würdest du ihm sagen?
Ja, bitte achtet mehr auf die Selbstständigen. Nicht nur auf die großen Konzerne, nicht nur auf die Angestellten, sondern auch einfach auf die, die es eigentlich auch so die einen Teil dazu beitragen.
Die Klein- und Mittelbetriebe und der Mittelstand ist eigentlich das, was Österreich genau am Leben erhält, nicht die Großkonzerne.
Ah, ja.
Kehren wir zurück zu den Bienen. Was bedeuten die Bienen ganz persönlich für dich? Du hast ja auch im Eingang gesagt, die Bienen und die Arbeit mit den Bienen ist ja auch wie eine Lebensschule für dich.
Ja, voll. Das ist gerade in der Zeit, in der hektischen Zeit, wo es so Informationsüberfluss, du wirst bombardiert, du weißt nicht, was du zuerst tust, gerade wenn du im Büro sitzt, kommt mir vor, du bist einfach immer zu langsam, immer hinten nachbleiben und dann geht zu den Bienen. Und da ist dann die Zeit ausgeschritten, weil da darf ich nicht hektisch hingehen, die Bienen sind nicht schneller durch das, nur weil ich sage, dass sie schnell arbeiten sind. Da gehe ich hin, muss ich mich einlassen auf die, da muss ich mich richtig wieder so zurückholen in die Realität. Dann fange ich an zum Smoker, weißt du, das Rauchinstrument quasi, zünd ich an. Dann schaue ich mir, dass ich einfach mal atme, dass ich einfach mal runterkomme. Weil wenn ich da hektisch den Bienenstock aufreiße, kannst du sicher sein, dass sie zum Stechen anfangen. Dass sie aggressiv werden, weil das halten, das mag eh keiner. Und dann ist das halt die Schule, wo man hingeht. Dann holt man sich runter, geht man mit der Natur. Dann hat man auf einmal die Geschwindigkeit von der Natur, lässt man sie ein. Zeit ist ausgeschalten, weil es wurscht ist, ob ich jetzt eine Stunde bin oder drei Stunden bin, ist eigentlich jedem wurscht, mir auch, mir taugt es, ich bin in der Natur, ich lasse mich ein auf das, da kann mein Handy dreimal leiten, hebe ich nicht ab, weil ich keine Zeit habe. Und das ist halt das Angenehme wieder, dass du sagst, okay, da wirst du halt voll geerdet, gell? Da bist du halt einfach in dem Ding wieder, um was das geht. Nicht in Social Media immer überall so hinten nachhetzen und so weiter, sondern einfach wieder mal die echte Arbeit machen.
Das könnte ja eine neue Therapieform sein. Bienen-Yoga oder Bienen helfen dir dazu, dass du wieder zu dir findest.
Ja, ich glaube, die ärgste Therapieform ist tatsächlich arbeiten. Richtig, mit den Händen was erschaffen. Das ist, glaube ich, schon was. Das merke ich bei mir selber immer, wenn ich im Winter viel im Büro sitze und nicht rauskomme, dann das merkt mein Kopf halt auch, gell? Und wenn ich dann bei den Bienen wieder arbeite, wieder mit den Händen, wieder mich ein bisschen anstrengen muss, einfach für eine Ausgabe, nachher irgendwo ein Lebensmittel produziere, schlussendlich auch was im Glasl dann habe, wo ich sage, okay, das ist meine Arbeit, das ist so wie ich gemacht, viel mehr wert als wie Geld, alles andere, das ist einfach, genau das ist, glaube ich, eine Therapieform.
Das heißt, man hat Freude, wenn man das Glas sieht, das ja, habe ich geschaffen.
Genau.
Das kann ich nachvollziehen. Sag, wirtschaftlich gesehen, lohnt sich das überhaupt? So viel Arbeit, so viel Aufwand, Gefahr durch Krankheiten und vielleicht auch durch Politik, durch Abgaben, durch Steuern, durch Vorschriften, lohnt sich das überhaupt?
Ja, ich habe sicher einmal im Jahr meine Phase, wo ich mir denke, wo ich schon drüber nachdenke, ob das alles Sinn macht, was ich mache. Einfacher wäre es angestellt sein und würde ich mehr Geld verdienen und weniger arbeiten. Nur, ich bin das nicht. Ich sehe die mein Fokus auf der Marke, auf den Aufbau, ich möchte schlussendlich irgendwann einmal ein Unternehmen haben mit vielleicht ein paar Mitarbeitern, wo es dann auch irgendwann wurscht ist, wenn ich krank bin oder dass ich Urlaub gehen kann. Jetzt dabei habe ich auch eine Mitarbeiterin oder zwei. Wir arbeiten trotzdem immer, ich kann nicht ausfallen, das ist das Ding. Also lohnt es sich? Ja, absolut. Würde ich es immer wieder machen, nur es ist auch nicht leicht.
Das heißt, selbstständig heißt ja selbst und ständig, aber genau. Ich glaube, wenn man das tut, was man gerne tut, dann gibt es auch kein Burnout.
Ja, ich glaube auch. Man muss einfach durchfinden durch die Zeit, es gibt Höhen und Tiefen, es ist nicht alles schön, es ist nicht alles schlecht, es ist mit Risiko behaftet, ich darf nicht krank werden, ich darf jetzt nicht ausfallen, genau in der Bienensaison, weil es macht uns keiner, es gibt keinen Ersatz, aber irgendwann hoffe ich, dass ich mal dastehe und sage, ich habe mein Unternehmen aufgebaut.
Hast du auch noch Hobbys daneben?
Nein, eigentlich nicht viel.
Was ist in der Zukunft von dir zum Erwarten? Was gibt es da noch Neues?
Ja, ich bin halt voll stark jetzt wieder voll dahinter, dass ich Produktentwicklung mache, dass ich mehr Produkte rausbringe. Jetzt auch in Verbindung mit Alpakas. Habe jetzt auch 5 daheim. Mit der Wolle halt, Wollprodukte. Und ich möchte halt einfach die Marke ausbauen. Einfach größer machen und mehr Produkte entwickeln, mehr verkaufen.
Könntest du auch anderen Landwirten raten, das zu machen? Einerseits Honig oder jetzt, wie du gesagt hast, Wolle von Alpaka?
Ja, es kommt immer darauf an, was man macht und wie man es macht. Ich kann es an Landwirt raten dazu, dass man einfach in Direktvertrieb einsteigt, weil es halt schon ein cooler Bezug ist zu Lebensmitteln, wenn man was produziert, dass man einen Kunden sieht und der sich gefreut darüber, dass er das ihm was gibt oder dass er was kaufen darf. Das muss man schon sagen. Das kenne ich, ich kenne viele Landwirte, die was gar können, die produzieren Milch irgendwo oder Fleisch und verkaufen eine ganze Kuh an den Schlachthof und haben eigentlich gar keinen Bezug mehr zum fertigen Fleischstickel oder zur fertigen Milch. Und das ist halt einfach das Schöne wieder bei der Direktvermarktung, wo du sagst, okay, du stehst bis zum Glasl, wie bei mir eben, bis zum fertigen Honigglasl, du Etiketten drauf und gibst dann den Kunden in die Hand, wenn der zu mir kommt.
Das heißt, wenn die Kuh, die vielleicht Frieda heißt, abgeholt wird, gibt es keinen Bezug mehr vom Landwirt?
Nein, weil die Verarbeitung, Bearbeitung macht dann eine andere Firma. Wenn du jetzt sagst, du lässt schlachten für dich und machst einen Direktvertrieb und hast dann das Fleisch erst wieder in der Hand, dann ist das wieder was anderes, weil dann hast du einfach dein Produkt, für das du stehst, in der Hand und verkaufst.
Das spürt auch der Konsument.
Ja.
Zum Thema Zeitgeist. Es gibt ja derzeit Kriege, Krisen, es gab Corona. Wie hast du das erlebt?
Ja, zum Thema Corona zum Beispiel, das war für mich, positiv darf man fast nicht sagen, aber es war der ausschlaggebende Punkt, dass ich das mache, was ich mache. Ich war damals noch 50% als Lichtplaner tätig, bin im Büro gesessen, daheim, Homeoffice, habe rausgeschaut am Fenster und gedacht, was tue ich da eigentlich? Ich muss runtergehen zu den Bienen. Ich habe einfach ein zweites Standbein eigentlich schon da im Aufbau gehabt und dachte, ich muss eigentlich aussehen in die Natur und ich muss Lebensmittel produzieren. Das ist gefragter denn je zuvor und das war, haben wir mit Corona gesehen, oder? Kommt so eine Pandemie, man ist ein bisschen abgeschottet oder wie es dann war mit dem Ukraine, mit dem Krieg, dass die Ukraine, dass die Lebensmittel auf einmal knapp werden, wo man sagt, okay, auf einmal schätzt man das wieder umso mehr, dass man einfach selber Lebensmittel produziert. Das ist wiederum mehr wert wie Geld. Weil Geld kann man nicht essen, Lebensmittel schon.
Könntest du auf deinem Bauernhof als Selbstversorger dich übers Wasser halten?
Ja, weiß ich nicht. Das ist schwer zu sagen, weil wir halt jetzt nichts anbauen oder so. Aber geht auch schon. Früher haben sie es da, meine Großeltern haben es da. Oder Urgroßeltern sowieso. Die haben ja alles Mögliche angebaut und das haben gelebt. Da haben teilweise, der Papa hat einmal gesagt, da haben glaube ich mal 11 Leute von unserem Hof gelebt. Und jetzt bin es nicht einmal noch ich. Jetzt mache ich das nebenbei irgendwie.
Das war eine Zeit, wo auch Kinder von vielen Leuten erzogen worden sind, weil so viele Leute auf dem Bauernhof waren, wie es in Afrika heißt, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Das waren noch andere Zeiten, aber auch harte Zeiten. Wir leben ja in Österreich und du lebst in Österreich. Was ist deine Meinung zu Österreich? Würdest du lieber in einem anderen Land deine Landwirtschaft betreiben oder findest du in Österreich es so, wie es ist, gut?
Ja, das habe ich mir tatsächlich echt schon oft gefragt, die Frage. Wo würdest du hingesetzt werden, wenn du jetzt einfach keinen Rückhalt hast, keine Familie hast, wo darfst du dich hinsetzen auf der Welt? Und das ist bei mir halt eigentlich, denke ich mir, ja, bei uns, es ist schön, es ist super. Jetzt hat man es wieder gemerkt bei der Hitzewelle. Wir sind trotzdem noch halbwegs kühl am Berg oben. Wir haben Wasser, es ist alles grün, es ist nicht verbrennt, es ist einfach, wir haben alles, uns geht's gut. In Österreich prinzipiell jedem geht's eigentlich halbwegs gut. Das ist, also ich möchte nicht woanders hingehen.
Deine Homepage?
Ja, das ist www.vomreiter.at.
Schön, dass du da warst. Ich bedanke mich fürs Gespräch.
Wirtschaft, Politik und Zeitgeist. Oliver Pesendorfer im Gespräch mit Menschen, die etwas bewegen. Hintergründe, Haltung, Persönliches. Wirtschaft, Politik und Zeitgeist auf Radio Frequenz.